Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Heute mein Gast in den Radio Berlin Popsternen, der Moderator, Sänger und Schauspieler Ralf Morgenstern. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Für mich waren Sie eigentlich immer so der typische Kölner, wenn ich Sie gesehen habe, wenn ich Sie gehört habe. Aber eigentlich kommen Sie aus Mülheim an der Ruhr.
Wie sieht denn der typische Kölner aus, wenn Sie mich gesehen haben? Ja, Mülheim an der Ruhr ist meine Geburtsstadt. Da war ich bis 17 und dann bin ich nach Köln und zwischendurch bin ich wieder zurück. Aber ich glaube, jetzt lebe ich mit einigen Unterbrechungen schon 35 Jahre in Köln. Ja.
Der typische Kölner, um die Frage zu beantworten, für mich ist so die reine Frohnatur. Also jemand, der einfach gerne lacht, der so ein bisschen, ja, der einfach fröhlich ist und das von Natur aus.
Auch im Ruhrpott wird auch gelacht, so viel kann ich Ihnen schon verraten.
Gehen wir mal den Weg so ein bisschen zurück, denn im Gegensatz zu vielen anderen Comedians, Entertainern, Schauspielern, haben Sie ja erstmal eine ganz bodenständige Ausbildung gemacht.
Ja, ich habe sogar zwei bodenständige Ausbildungen gemacht, aber ich habe erst die Ausbildung zum Erzieher gemacht und da wurde ich abgebrochen. Dann habe ich nochmal, weil es dann doch mit der Schauspielerei, mit der Singerei oder mit der Kunst nicht so geklappt hat, dann habe ich nochmal eine Ausbildung machen müssen, weil mein Vater gesagt hat, also jetzt ist mal Schluss hier, jetzt kommst du mal zurück nach Mülheim, und das war die erste Unterbrechung in Köln. Bin ich zurück nach Mülheim und habe dann eine Ausbildung zum Radio, Fernsehen, Schallplatten Fachverkäufer bei Radio Jele in Mülheim gemacht.
Aber die Musikalität, die war Ihnen im Grunde genommen ja schon so ein bisschen in die Wiege gelegt.
Ja, väterlicherseits. Da waren viele Künstler, Sänger, Schauspieler in der Familie.
Und dann sind Sie, nachdem Sie also zum Schallplattenverkäufer, so haben Sie das genannt, ja?
Radio, Fernsehen und Schallplatten, da habe ich einen Gesellenbrief drüber, da bestehe ich drauf.
Okay, und dann sind Sie aber durch die Lande gezogen und haben eine eigene Band gegründet.
76 lernte ich den Zeus Beheld kennen, der Keyboarder von Birth Control war. Damals eine sehr berühmte Rockband. Hugo Egon Balder hatte auch mal mitgemacht.
Ah ja.
Und der produzierte oder hat, das war konzeptioniert mit seiner damaligen Freundin Claudia, wollte eine Band gründen. Und damals war es ja so, dass man gerne drei Frauen, ein Mann, also Boni M. Und so war es eben, dass die noch drei Herren suchten, drei männliche Begleiter für die Frontsängerin. Ja, und da war einer davon, wurde ich. Und dann war 78 die erste, damals noch Langspielplatte.
Also Sie waren sogar auch in den Charts, habe ich gelesen.
Ja, in Österreich ging das ziemlich gut. Aber in Österreich haben wir sogar mal in der Wiener Stadthalle gespielt. Das war waren, glaube ich, 16.000 Zuschauer gehen da rein, mein größtes Bühnenerlebnis. Da traten aber noch andere auf, also Ludwig Hirsch, ein österreichischer Liedermacher und die Band Cloud aus Kanada, das war eine reine Mädchenband. Mhm. Und Boni M. trat da auf. Die Gruppe hieß Gina X Performance und es war so Synthie-Pop.
Wie ist er damals
so? Ein bisschen Human League-mäßig. Ja. So. Es war sehr schön.
Und auch wieder im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielern, Comedians, Sängern, haben Sie auch die Schauspielerei ja nicht gelernt, sondern sind wirklich auch da kompletter Autodidakt, kann man sagen.
Ja, learning by doing. Also mittlerweile stehe ich ja über 30 Jahre auf der Bühne. Ich glaube, ich habe ein bisschen dazu gelernt.
Ja, aber die Anfänge, waren die nicht ganz besonders schwer oder waren die dadurch vielleicht besonders leicht, weil sie so unbeeinflusst?
Ich wollte eigentlich gar nicht. Ich hatte beim WDR so kleine Statistenrollen. Damals Michael Braun Talkshow und so, dann Tür auf Tür zu. Da habe ich so ein bisschen das Faktotum mal gespielt und so. Und Bob Reuens machte damals so tolle, komplette Shows in Blue Box. Das war schon sehr abenteuerlich und ich wollte erst gar nicht zur Bühne und mit der Musik und so. Aber dann lernte ich durch die Musik, also durch Gina X lernte ich Walter Bockmeier kennen, der auch in Österreich einen Film drehte oder mit Musikern, die ich dann kennenlernte, Regoni und Schönherz, die diesen Film vertonten von Bockmeier. Und dadurch lernte ich einen Bockmeier kennen, der in Köln eine Kneipe hatte. Und der wollte damals, und wir haben uns dann befreundet, dadurch, dass wir da sehr oft zu Gast waren.
Beim Kölsch.
Und beim Kölsch, genau. Und der hat dann gesagt, hör mal, ich will die Geilwalli machen und das machen wir mit Hella von Sinnen und Dirk Bach und Sammy Orfgen und mit dir. Und da habe ich gesagt, oh, ich wollte eigentlich, weiß ich nicht und so. Ja, und so kam das dann. Das war 1984.
Aber Sie haben ja ganz viele unterschiedliche Rollen gespielt, also komische, aber auch ernste Rollen.
Ja, das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass man alles machen kann, wenn man es kann. Naja, auch wenn man es nicht kann. Aber man kann ja so und so alles machen. Ja, ich habe halt damals durch Bockmeier und durch seine Art zu inszenieren und Stücke zu schreiben, die wir alle zusammen praktisch inszeniert und geschrieben haben. Walter Bockmeier kommt gerne mit so einem Treatment oder kam damals, heute ist es glaube ich anders, mit so einem Treatment und so einem Konzept und sagte, ja, das machen wir jetzt und dann haben wir das alles so zusammen entwickelt. Das war sehr schön. Und dann ging es auf Tournee und da lernt man ja ziemlich viel. Mhm. Und das waren eigentlich meine Lehrjahre. Und dann, als ich dann zum Ensemble nach Köln ins Schauspielhaus ging. Günther Krämer, Thorsten Fischer riefen mich damals an, wollte nicht zu uns kommen. Und dann schrie ich laut ja, weil das wieder was ganz, also ich war 8 Jahre, habe ich bei Bockmeier gespielt, also Tournee und also jeweils immer ein Dreivierteljahr bis ein Jahr im Haus und dann ein Jahr Tournee. Und dann bin ich zum Schauspielhaus gegangen in Köln und das war so wieder was ganz anderes und da habe ich dann wieder ganz andere Sachen gelernt.
Sie haben eigentlich immer wieder ganz andere Sachen neu auch fast erfunden, möchte man sagen. Also so Anfang der 90er kam ja dann die, ja, vielleicht Fernsehkarriere, die da angefangen hat. Kann man das so sagen? Mit Hella von Sinnen zum Beispiel?
Ja, das kann man sagen.
Filmdosenshow.
Also, genau, wir haben in der Filmdose dann eine Talentshow gemacht und haben Leute entdeckt wie Elmar Brandt, Eckart van Hirschhausen. Also ganz viele Leute, die damals da anfingen und das haben die Hella von Sinnen, Dagmar Stiefermann, Dada Stiefermann und ich moderiert.
Vorläufer der Castingshows.
Ein Vorläufer der Castingshows, wobei die ganz großen private, also Schmidt-Theater hatte das damals auch gemacht in Hamburg. Also die Castingshows waren damals erstmal in Theatern und wie es so oft ist, hat das Fernsehen sich darauf gestürzt und hat das für sich praktisch neu erfunden. Aber die ersten Castingshows, das waren schon die, also in der Filmdose, Schmidt-Theater. Ja, das waren dadurch, weil RTL sich dann darauf stürzte und gesagt hat, wir machen das fürs Fernsehen, war das praktisch das Erste, was ich fürs Fernsehen gemacht habe. Also an Moderation, muss man dazu sagen. Ich hatte da ja schon Sachen für Fernsehen gearbeitet als Schauspieler.
Und dann kam ja irgendwann eben Kaffeeklatsch, Blond am Freitag. Das kam doch sicherlich Ihrem, also war das Ihre eigene Idee eigentlich, Kaffeeklatsch?
Leider nicht.
Denn das kommt
das war,
ja
was heißt leider, kann ich ja nicht sagen, nein. Das war damals von der Pro GmbH, von der Produktionsfirma von Dirk Bach und Alfred Biolek. Der Geschäftsführer Andreas Lichter hatte mit Mitarbeitern vom WDR, die haben Konzepte gesucht und gemacht und da war eben eins davon so ähnlich wie Kaffeeklatsch. Und da ich damals schon die ganze Yellow Press, die ganzen Gazetten und so sehr gerne gelesen
habe. Wollte ich nämlich sagen, Sie sind ja geradezu prädestiniert gewesen für diesen Job.
Ja, ich habe das sehr gerne gelesen. Das wussten die natürlich, weil wir befreundet waren auch und haben gesagt, hör mal, könntest du dir sowas vorstellen, fürs Fernsehen zu machen? Da habe ich gesagt, ja, meinetwegen gerne. Und dann haben wir das ausgearbeitet und daraus wurde dann eben Kaffeeklatsch, beziehungsweise das war erst, der WDR hat sich das zuerst zugetraut zu machen.
Wie so oft.
Und hat es dann abgegeben. Warum, weiß ich auch nicht. Aber also beim WDR, der damalige Intendant beziehungsweise Unterhaltungschef hat dann gewechselt zum ZDF und hat mich mitgenommen. Mhm. Oder uns mitgenommen. Das war ganz toll. Und daraus wurde dann Blond. Vorher hieß das Klatschmohn beim WDR.
Also einmal auf der einen Seite diese Yellow Press Geschichte, aber eben auch Kaffee, Klatsch, Kuchen und Torten sind ja auch Ihr Privat.
Ja, Kuchen und Torten sind geblieben bei mir.
Denn Sie haben ja ein eigenes Kochbuch, beziehungsweise Backbuch
ein geschrieben. Ein Backbuch habe ich damals. Ja, weil ich hatte so viele Backrezepte, weil ich auch immer sehr gerne gebacken habe. Ja. Und ich hatte so viele Rezepte von Tanten, Onkel, Mutter, Oma und habe dann daraus, aus dieser ganzen Sammlung, hatte dann meine damalige Presseagentur, der Pressechef, hatte die Idee und hat gesagt, willst du das nicht mal in Buchform bringen? Mhm. Ja, und das habe ich gemacht. Und daraus ist ein sehr schönes Hochglanz-Backbuch geworden, was jeder gerne liest, aber ich glaube, nichts nachbacken will.
Aber Sie backen tatsächlich auch selbst?
Ja, das hält sich im Moment in Grenzen, weil ich im Moment sehr viel unterwegs bin, weil ich ja hier in Berlin spiele und wenn man so unterwegs ist, also...
Backt es sich so schlecht.
Kollege Simon, mit dem ich jetzt gerade zusammenspiele, der backt auch, wenn er hier ist. Fällt mir gerade ein. Also ich bin da im Moment nicht so flexibel, sagen wir mal so.
Aber Sie kochen auch gerne.
Ja.
Was sind da so Ihre Lieblings- oder speziellen Gerichte?
Auch wenn es schnell geht, mache ich schnell Bratkartoffeln mit Spiegeleiern oder Bratkartoffel, die 395. Variation oder schnell Nudeln. Also ich gucke aber, dass ich frische Zutaten zusammenkriege. Mhm. Das ist eigentlich immer das Beste. Also ich mache mir selten eine Packung auf oder eine Tüte. Mhm. Also da mache ich dann, weil das geht ja, im Grunde genommen geht es genauso schnell. Bis ich mir was aufgetaut habe und ins Wasser geschmissen, in der Zeit habe ich auch gekocht.
Klar, wenn man es kann.
Ja, aber das ist ja nicht schwer. Also ein Brokkoli kann ja wohl noch jeder ins Wasser werfen, Salzwasser werfen.
Bœuf Bourguignon, habe ich gesehen, ist auch eine Ihrer Spezialitäten, obwohl Sie selber eigentlich gar kein Fleischesser so sehr sind, ne?
Also ich esse nicht so viel Fleisch, ja. Das stimmt. Ja. Aber ich esse gerne Fleisch, wenn es ein gutes Fleisch ist. Also ich greife nicht in die Tiefkühltruhe. Und wenn, dann brauche ich einen Metzger, von dem ich weiß, dass es gut ist, das Fleisch, und dass das Fleisch auch in Ordnung ist, und dann mache ich das auch. Aber ich taue mir jetzt keinen Wiener Schnitzel auf. Also das finde ich fies. Ich taue mir auch keinen Huhn auf. Also da kaufe ich dann auch lieber frisch. Ich habe auch nichts dagegen, wenn mich mir Lebensmittel angucken. Ich finde das ja richtig. Also ich finde es ja in Ordnung, wenn man weiß, dass die Tiere dafür sterben müssen, dass ich sie esse, dürfen die mich auch angucken.
Sie sind ja, kann man wirklich sagen, so ein Allround-Künstler, also Entertainer, Schauspieler, Sänger, Synchronsprecher. Was würden Sie sich selbst bezeichnen?
Ich bezeichne mich selber als Schauspieler. Und es gibt so viele Facetten, die dieser Beruf hat. Und ich bin immer gerne gewillt, da wieder eine neue Ecke zu entdecken. Ist ein bisschen schwierig für viele Leute, die mich dann nicht sofort in so eine Schublade stecken können. Ist mir aber egal. Ich finde Schubladen auch okay. Das muss ich auch mal sagen. Also ich finde nicht so schlimm, weil viele Leute sagen, ja, in Deutschland ist immer Schublade. Das stimmt, ist so. Aber ich finde, wenn man für irgendwas berühmt ist, was man wirklich gut kann, ist das ja nichts Negatives. Mhm. Aber es liegt doch an einem selber, auch mal wieder was anderes zu machen. Wenn ich natürlich dann immer wieder da drauf bleibe und immer noch wieder die Lieder oder die meine eigenen Hits von vor 50 Jahren singe, dann kann sich auch an der Schublade nichts ändern. Es ist ja gut, dass man erfolgreich war mit sowas. Ich finde es toll, aber trotzdem kann man wieder neue Sachen entdecken, und ich finde auch, unser Beruf lässt das zu und gibt einem so viele Möglichkeiten, und ich bin, was das betrifft, immer sehr neugierig.
Mhm. Sie waren sogar 2002 war das, glaube ich, in einer der Vorstellungen von Disneys Musical Glöckner von Notre Dame als Wasserspeier. Zusammen mit Gail Tufts und Dirk Bach.
Ja, und Dirk Bach, genau.
Wie war das?
Das war sehr schön. Und dann habe ich ja noch danach Hairspray, die deutschsprachige Erstaufführung, gemacht, und Rocky Horror Show und so viele.
Ja, aber gerade diese Wasserspeier-Nummer, die war ja gar nicht so einfach, weil das ja alles sehr aufwendig war. Das war ja doch technisch sehr kompliziert angelegt.
Ja, das war ja wirklich, also von diesen ganzen Disney-Produktionen, eine, ich will mal sagen, düstere, aber sehr atypische Disney-Produktion. Und die Bühne, das Bühnenbild war in der Tat spektakulär, und ich fand das wirklich ganz toll. Das war wirklich eine richtig schöne, tolle Inszenierung, technisch. Und dann gab es eben diese Podeste, die irgendwie, ich weiß nicht, 20 Meter hoch fuhren, gefühlte 20 Meter. Ja, ich glaube, es waren aber 18. Also irgendwie viel weniger war es nicht. Ja. Und wenn man nicht zur richtigen Zeit, zum richtigen Stichwort, auf dem richtigen Podest war, fuhr man mit dem Ding in den Keller und war weg. Oder man fuhr hoch. Sonst wohin, wo dieses Ding eben hin, weil der Computer wartet nicht, bis du
Das Stichwort gefunden hast.
Ja. Da geht's dann weiter, weil die Musik natürlich auch weitergeht. Also das ist beim Musical ja so ein, da gehen so viele Zahnräder ineinander, da muss man ja immer dran denken. Also der Dirigent kann ja nicht aufhören, und das Licht fährt fährt ja auch weiter. Und so, also man muss schon sehr auf dem, also in dieser Inszenierung aber extrem. Also ich habe selten so eine technische Inszenierung gehabt wie Glöckner hier in Berlin.
Jetzt im Moment stehen Sie auf der Bühne am Renaissance-Theater.
Ja.
In der deutschsprachigen Erstaufführung von 33 Variationen. Worum geht's?
Erstmal für die Zuhörer, die es noch nicht, die wenigen, die es noch nicht gesehen haben. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn alle kommen. Das ist 33 Variationen, ist das Stück, was Jane Fonda nach 45 abstinenten Bühnenjahren am Broadway gespielt hat. Vor einem Jahr ungefähr hatte das Premiere.
In der Uraufführung war das, ne?
Und am Renaissance-Theater hier in Berlin spielt die Rolle von Jane Fonda Rosel Zech. Und sie spielt eine Musikprofessorin, die sich um die 33 Variationen, die Beethoven komponiert hat, von einem Walzer, von dem Diabelli-Walzer. Das war, Diabelli war ein Musikverleger im damaligen Wien, der Beethovens Sachen verlegt hat und hat 50 Künstlern damals in Wien, also 50 Komponisten, den Auftrag gegeben, eine Variation über seinen Walzer zu schreiben. Beethoven hat die letzten drei, fast vier Jahre seines Lebens damit verwandt, Variationen dafür zu schreiben, und zwar nicht nur eine, sondern eben 33. Und um diese Situation kümmert sich diese amerikanische Musikprofessorin, die praktisch dem genauso verfällt wie Beethoven. Beethoven ist diesem Walzer verfallen und hat immer neue Variationen geschrieben, und sie verfällt diesen 33 Variationen. Es wird praktisch bei ihr auch zu einer Obsession, herauszufinden, warum Beethoven das in den letzten Lebensjahren, in seinen letzten Lebensjahren gemacht hat. Daraus entwickelt sich zwischen Beethoven und der Catherine Brandt, so heißt die Professorin, eine fast in ihrem Kopf entstehende Liebesbeziehung. Und es geht im Grunde genommen ums Sterben. Aber wie es beim Sterben oft so ist und was da drum mit Familie und Arbeitskollegen passiert, es passieren natürlich auch sehr viele Situationen, in denen man lacht, die teilweise zynisch sind. Teilweise lacht man, das kennt man ja von sich selber, wenn man hilflos wird über dumme Zufälle, die passieren. Ja, und das ist, wie ich finde, dem Thorsten Fischer sehr gut gelungen, aus dieser größeren Broadway-Produktion eben fürs Renaissance-Theater ein wunderschönes kleines Kammerspiel zu machen für 9 Personen mit Pianistin. Was ganz toll ist, die Pianistin, die 33 Variationen von Beethoven werden praktisch unterlegt unter die Texte. Es schwingt immer mit, die Musik, und die Pianistin sitzt vorne und spielt live die Musik. Und das ist, wie ich finde, ein wunderschöner Theaterabend, den man sich nicht entgehen lassen soll, weil es so menschelt, weil uns das alle angeht.
Das macht wahrscheinlich auch den Erfolg des Stückes aus.
Ja, ich glaube auch, weil es ist, man kann lachen, man kann weinen, man wird berührt, man kann Sachen reflektieren, und das sollte Theater doch wirklich bieten, und das finde ich wirklich schön.
Ralf Morgenstern, danke, dass Sie hier waren. Alles Gute
für Sie. Ja, gerne. Ja, das wünsche ich Ihnen auch.